Also normalerweise, wenn man so an das Thema Hochzeit denkt, da hat man ja sofort diese ganz spezifischen Bilder im Kopf.
Ja, absolut. So diese fast schon vorgefertigten Bilder, ne?
Genau. So die perfekte Kulisse, vielleicht weiße Tauben, eine absurd große Torte und ja, dann natürlich diese Reden.
Mhm. Diese typischen Reden, ja.
Reden, die vor lauter Romantik, diesen ganzen Ewigkeitsschwören und bedingungsloser Hingabe fast schon ein bisschen klebrig wirken, finde ich.
Ja, das ist halt die Zelebrierung von diesem einen makellosen Moment. Ein ziemlicher Rauschzustand eigentlich.
Richtig, ein Rauschzustand. Und wir alle kennen und erwarten dieses große, filmreife Drama der Liebe. Alles ist perfekt, alles ist in so warmes Licht getaucht.
Sozusagen der absolute Höhepunkt eines Lebens, völlig losgelöst von der normalen Welt.
Und das ist ja auch wunderschön. Aber das Problem ist ja, irgendwann tritt man aus dieser Hollywood-Kulisse eben auch wieder raus.
Ja, der Alltag fängt an.
Genau, der Rausch lässt nach. Und plötzlich stehst du an einem verregneten Dienstagmorgen in der Küche. Ihr streitet darüber, wer den Müll runterbringt. Und du merkst plötzlich, okay, diese gigantischen, poetischen Liebeserklärungen vom Traualtar, die helfen mir jetzt gerade überhaupt nicht weiter.
Nee, absolut nicht. Die erklären dir halt nicht, wie man eigentlich Tag für Tag miteinander umgeht.
Genau da setzen wir heute an. Und damit auch ein herzliches Willkommen an dich, unseren Zuhörer, zu dieser neuen, tiefgehenden Analyse. Denn du hast uns eine Quelle eingereicht, einen Text, der auf den ersten Blick total unscheinbar wirkt.
Aber der ist wirklich in sich hat, er.
Aber sowas von. Mich hat das beim Lesen echt verblüfft. Es geht um ein Hochzeitsgedicht von Horst Winkler aus der Fährschmiede. Und das Verrückte daran ist, es besteht aus lächerlichen 8 Zeilen.
Ja, 8 Zeilen. Und als ich das Material gesichtet habe, dachte ich echt zuerst, okay, das ist jetzt das typische Hochzeitsklischee.
Dachte ich auch.
Aber was wir hier vorliegen haben, ist eigentlich gar kein klassisches Gedicht im Sinne von so einer romantischen Schwärmerei, oder?
Nee, gar nicht. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Also, wie schafft man das überhaupt in so einem winzigen Format?
Es liest sich eigentlich eher wie ein hochgradig verdichteter, ja, psychologischer Bauplan für menschliche Beziehungen, würde ich sagen.
Das trifft es total. Was mir nämlich sofort aufgefallen ist, dieser Text weigert sich komplett, in diesen kitschigen Standard von Hochzeitslyrik abzurutschen.
Mhm.
Da wird eben nicht über irgendwelche leuchtenden Sterne oder unendliche Ozeane oder diese schicksalshafte Seelenverwandtschaft philosophiert.
Genau, er bleibt extrem geerdet.
Der Autor liefert stattdessen eine wahnsinnig pragmatische Anleitung. Eine Anleitung, wie Liebe im echten Leben, also im Alltag, überhaupt überlebt.
Und das macht es ja für uns alle so relevant.
Absolut. Egal, ob du demnächst selbst heiratest, ob du schon seit 10 Jahren in einer Beziehung steckst oder einfach nur fasziniert davon bist, wie man so komplexe psychologische Dynamiken in ein paar einfache Worte packen kann. Diese 8 Zeilen haben es in sich.
Um zu verstehen, wie dieser Text eigentlich funktioniert, müssen wir uns ansehen, wie er diese Architektur einer Beziehung von Grund auf aufbaut.
Ja, lass uns da direkt mal reingehen.
Der Autor beginnt nämlich direkt mit einer Definition, die den meisten popkulturellen Erzählungen so völlig widerspricht.
Stimmt.
Die ersten 3 Zeilen lauten da: Aus vielen schönen Kleinigkeiten, die täglich Freude euch bereiten, entsteht das Glück in eurer Ehe.
Und da stolpert man doch beim Lesen direkt über dieses Wort Kleinigkeiten, oder?
Ja. Und direkt danach über das Wort täglich.
Genau. Das ist so ein extremer Kontrast zu dem, was uns überall ständig suggeriert wird. Wir sind doch durch Filme und Social Media total darauf programmiert, Liebe an diesen riesigen, dramatischen Gesten zu messen, ne?
Mhm, absolut. Der spontane Flug nach Paris, ja.
Genau, oder der Diamantring, der dann im Champagnerglas liegt. Oder dieser Held, der im strömenden Regen vor dem Fenster steht und eine Boombox hochhält.
Aber dieser Text sagt ganz trocken: Vergiss das Feuerwerk.
Konzentrier dich auf die Kleinigkeiten. Und mich hat das sofort an ein Konzept aus der Finanzwelt erinnert. Kennst du diesen Zinseszinseffekt auf einem Bankkonto?
Ah ja, das ist eine fantastische Analogie, um diese Mechanik dahinter mal greifbar zu machen.
Ja, weil wenn wir uns die Psychologie von Beziehungen ansehen, verhalten sich viele Menschen tatsächlich so, als würden sie auf diesen einen großen emotionalen Lottogewinn warten.
Genau, dieser eine Urlaub, der alles rettet.
Richtig. Oder diese eine riesige Entschuldigung, die dann plötzlich alles wieder ins Lot bringt. Aber so funktioniert Reichtum auf einem Konto ja auch nicht.
Nee, eben nicht.
Und so funktioniert emotionaler Reichtum in einer Beziehung auch nicht. Der wahre Wert, der entsteht doch durch winzige, ja fast schon unspektakuläre Einzahlungen.
Jeden einzelnen Tag ein kleiner Betrag.
Exakt. Ein kurzer Kuss am Morgen oder dass man den Lieblingskaffee mitbringt, echtes Zuhören nach einem echt harten Arbeitstag. Anfangs wirken diese Centbeträge ja völlig unbedeutend.
Man denkt sich, weil das macht doch keinen Unterschied, ne?
Genau. Aber über die Zeit, durch diese schiere, unerbittliche Beständigkeit von diesen kleinen Dingen, da greift dann dieser emotionale Zinseszins.
Das Vertrauen wächst einfach exponentiell an.
Ja. Die Beziehung gewinnt derart massiv an Wert und an Stabilität, dass sie irgendwann von außen fast schon unerschütterlich wirkt. Es ist eben nicht der Lottogewinn, der dich durch Krisen bringt, sondern das angesammelte Kapital dieser ganzen Alltagsfreuden.
Was hier wirklich faszinierend ist und was deine Analogie linguistisch und auch psychologisch extrem stark untermauert, das ist dieses eine Verb, das Winkler in der dritten Zeile verwendet.
Okay, welches genau?
Er schreibt, aus diesen Kleinigkeiten entsteht das Glück.
Ah, entsteht, ja.
Er sagt nicht, das Glück ist die Ehe. Oder das Glück wird euch heute am Altar feierlich überreicht.
Stimmt, das ist ein riesiger Unterschied.
Das ist ein brillanter Schachzug von ihm. In der Psychologie sprechen wir da oft von der hedonistischen Adaptation.
Hedonistische Adaptation, okay. Was heißt das genau?
Das bedeutet einfach, dass Menschen sich extrem schnell an positive Veränderungen anpassen. Der unglaubliche Rausch von so einem Hochzeitstag. Der verfliegt.
Ah, das Gehirn normalisiert das dann.
Genau, das Gehirn normalisiert diesen Ausnahmezustand nach wenigen Wochen schon.
Das heißt also, wenn man davon ausgeht, dass dieses Glück einem am Traualtar einfach so fertig übergeben wird, dann steuert man ja unweigerlich direkt in eine Krise, oder?
Völlig richtig.
Weil das Gefühl ja ganz biologisch irgendwann einfach nachlässt?
Wenn man lieber als so einen statischen Zustand betrachtet, den man einmal erreicht und den man dann einfach besitzt, dann wird man definitiv enttäuscht werden.
Krass, ja.
Das Wort entsteht impliziert stattdessen ein Wachstum. Es ist ein fortlaufender, ein total dynamischer Prozess. Glück ist laut diesem Text eben nichts, was man einfach findet, sondern etwas, das man aktiv produziert.
Es ist eine Praxis.
Ja, eine kumulative Praxis. Wenn du aufhörst, diese täglichen kleinen Einzahlungen zu tätigen, dann stoppt unweigerlich auch das Entstehen des Glücks.
Dann bricht der Zinseszins weg.
Exakt.
Weißt du, das nimmt eigentlich einen gigantischen Druck von diesem oft so extrem überladenen Hochzeitstag.
Total.
Weil die Hochzeit dann gar nicht der Höhepunkt ist. Sie ist buchstäblich eigentlich nur der Termin bei der Bank, an dem man das Konto eröffnet.
Schönes Bild.
Das eigentliche Vermögen, das wird erst in den Jahrzehnten danach aufgebaut. Und naja, bis hierhin ist das ja auch eine sehr tröstliche, fast schon schöne Vorstellung, ne?
Wir haben diese wunderbare Architektur des Alltagsglücks vor uns, ja?
Genau. Aber anstatt diese harmonische Illusion jetzt irgendwie weiter auszubauen, macht der Autor etwas, das mich beim ersten Lesen wirklich irritiert hat. Hier wird es jetzt nämlich wirklich interessant.
Oh ja, der Bruch?
Er vollzieht einen extrem scharfen Bruch. Er schreibt da in Zeile 4 und 5. Nicht, dass ich es zu rosig sehe, auch Stress und Ärger gibt's gewiss.
Ein rhetorischer Hammer, mitten in dieser ganzen romantischen Idylle.
Ja. Und stell dir das doch mal in der Praxis vor. Du bist da auf einer feierlichen Hochzeit, alle sind festlich gekleidet, die Familien weinen vor Rührung, die Stimmung ist magisch und total fragil.
Mhm.
Und plötzlich stellt sich da jemand hin und spricht völlig trocken über garantierten Stress und Ärger. Ist das nicht eigentlich ein absoluter Stimmungskiller?
Auf den ersten Blick schon, ja.
Zerstört der Autor hier nicht vorsätzlich genau diese festliche Illusion, für die alle an diesem Tag so unfassbar viel Geld und Mühe investiert haben? Warum holt man die Leute an ihrem schönsten Tag so brutal auf den Boden der Tatsachen zurück?
Weil, wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, genau dieses Zurückholen auf den Boden den Unterschied macht. Es ist der Unterschied zwischen einem netten Märchen und einer echten Überlebenshilfe.
Okay,
Wenn wir die psychologische Funktion von diesem Bruch mal betrachten, dann sehen wir da eine meisterhafte Strategie, um Glaubwürdigkeit aufzubauen. Also das, was man in der Rhetorik auch Ethos nennt.
Ah, er zeigt dem Publikum also quasi, hey Leute, ich lebe nicht in einer naiven Traumwelt.
Ganz genau. Er betreibt hier eigentlich psychologische Inokulation.
Inokulation?
Ja. Das ist vergleichbar mit einer Impfung. Wenn du einem Paar am Hochzeitstag einredest, dass ihre Liebe so unfassbar besonders und stark ist, dass sie niemals echte Krisen erleben werden, dann setzt du sie eigentlich einer enormen Gefahr aus.
Weil sie dann gar nicht vorbereitet sind, ne?
Richtig. Wenn dann nämlich der erste große Konflikt auftritt, und der wird auftreten, dann geraten diese Paare völlig in Panik.
Ja, die denken sich dann bestimmt, oh Gott, wir streiten uns, das darf überhaupt nicht sein, vielleicht haben wir doch den Falschen geheiratet.
Exakt. Das Märchenschloss stürzt dann beim ersten kleinen Sturm ein, weil es eben nie für schlechtes Wetter konstruiert wurde.
Ah, verstehe. Das heißt, indem Winkler da schreibt, nicht, dass ich's zu rosig sehe, nimmt er nicht nur den Zynikern im Raum den Wind aus den Segeln, sondern er bereitet das Paar ganz aktiv auf die Realität vor.
Er normalisiert den Konflikt schon im Vorfeld. Und dieses kleine Wort gewiss ist hier der absolute Schlüssel.
Auch Stress und Ärger gibt's gewiss, ja?
Es ist keine vage Wahrscheinlichkeit, es ist eine absolute Garantie. Jeder Mensch, der länger als ein paar Monate mit einem anderen Menschen auf engem Raum zusammengelebt hat, der weiß ja, dass das die ungeschönte Wahrheit ist, oder?
Oh ja, das wissen wir alle.
Und gerade weil der Text diese dunklere, anstrengende Realität völlig unaufgeregt und trocken anerkennt, bekommen die Ratschläge aus dem ersten Teil überhaupt erst ihr Gewicht.
Der Autor sagt also im Grunde, hey, ich kenne die Abgründe, ich weiß um die ganz harten Tage und genau deshalb müsst ihr mir jetzt glauben, wenn ich euch sage, dass die kleinen täglichen Freuden eure Rettung sind.
Genau, das ist die Botschaft.
Das ist eigentlich genial eingefädelt. Ein Haus, bei dem der Architekt schon beim Bau berücksichtigt hat, dass es Orkane geben wird, das gibt einem ja logischerweise viel mehr Sicherheit als, keine Ahnung, ein Zelt aus Seide.
Mhm.
Auch wenn das Zelt anfangs für romantischer aussieht.
Absolut.
Aber diese schonungslose Ehrlichkeit, die verpflichtet den Autor natürlich jetzt auch, finde ich. Wenn er uns den Ärger schon als unausweichliches Naturgesetz verkauft, dann kann er das Gedicht nicht einfach so stehen lassen. Er muss uns eine Überlebensstrategie liefern.
Ja, er muss erklären, wie wir uns verhalten sollen, wenn der Sturm losbricht.
Genau. Und das bringt uns direkt in die Mechanik der emotionalen Konfliktlösung. Die letzten drei Zeilen von dem Gedicht lauten nämlich, doch sucht man einen Kompromiss und lässt die Fronten nicht verhärten, dann wird die Liebe nichts gefährden.
Und diese Lösungsstrategie, die ist an Pragmatismus wirklich kaum zu überbieten. Da wird auf jegliche Magie verzichtet. Stattdessen fordert der Text einfach harte Arbeit.
Da bin ich beim Lesen sofort an dieser einen extrem starken Metapher hängen geblieben. In der vorletzten Zeile. Die Fronten nicht verhärten.
Ein sehr starkes Bild, ja?
Total. Wir haben ja jetzt etabliert, dass der Konflikt, dieser garantierte Ärger, unausweichlich da ist. Wenn ich mir das in der Realität von einer Beziehung vorstelle, dann drängt sich mir sofort das Bild vom Gießen eines Betonfundaments auf.
Okay, Betonfundament. Wie meinst du das genau?
Also stell dir mal vor, du hast da einen großen Bottich mit feuchtem, ganz frisch angerührtem Beton. Und dieser Beton, das ist euer Konflikt.
Mhm.
Das ist der Streit, den ihr gerade am Küchentisch habt. Solange dieser Beton feucht ist, ist das Ganze eine ungemütliche, dreckige und auch echt schwere Angelegenheit. Man macht sich die Hände richtig schmutzig.
Ja, das ist anstrengend.
Aber, und das ist der entscheidende Punkt dabei, du kannst mit der Masse noch arbeiten, du kannst den Beton formen, du kannst mit einer Kelle reingehen und die Risse ausbessern, du kannst das Fundament schön glatt streichen. Du hast als Paar in dem Moment noch die volle Kontrolle darüber, welche Form dieser Konflikt annimmt.
Weil das Material eben noch flexibel ist. Und das ist echt ein extrem akkurates Bild für das, was neurologisch und auch psychologisch in der frühen Phase von so einem Streit passiert.
Aber was passiert dann oft im echten Leben? Man ist verletzt, das Ego schaltet sich massiv ein und man denkt sich, weißt du was, ich bin jetzt zu wütend.
Ja, ich diskutierte das jetzt nicht weiter aus.
Genau, man dreht sich um, geht schlafen und lässt das einfach mal ein paar Tage ruhen. Man lässt den Beton quasi einfach stehen.
Mhm.
Und während man schweigt, während man sich zurückzieht, beginnt dieser Beton abzubinden. Er trocknet einfach. Und ehe man sich versieht, ist aus dieser formbaren, weichen Meinungsverschiedenheit echt eine knallharte, unbewegliche Mauer geworden.
Eine Front.
Eine Front, genau. Das Narrativ über den Partner hat sich im Kopf komplett zementiert. Wenn du dann, sagen wir mal, Wochen später versuchst, etwas an diesem Konflikt zu ändern, dann reicht da so eine kleine Kelle einfach nicht mehr aus.
Nee, dann brauchst du schweres Gerät.
Ja, du brauchst einen Presslufthammer. Vielleicht in Form von einer Paartherapie oder so. Es wird laut, es gibt wahnsinnig viel Staub und die Gefahr ist riesig, dass durch diese pure Wucht, die man jetzt aufwenden muss, die ganze umliegende Struktur der Beziehung massiv beschädigt wird.
Die Psychologie der Paarforschung, die stützt dieses Bild vom Aushärten übrigens perfekt.
Echt? Gibt's da konkrete Studien?
Ja, der renommierte Beziehungsforscher John Gottman zum Beispiel, der spricht in diesem Zusammenhang extrem oft vom Stonewalling, also dem Mauern.
Ah, Stonewalling, das habe ich schon mal gehört.
Er bezeichnet das als einen der apokalyptischen Reiter für das Ende einer Ehe. Wenn Partner aufhören, sich diesem unangenehmen, feuchten Beton des Konflikts zu widmen und stattdessen in so eine innere Emigration gehen, dann verhärten die Fronten.
Und dann stirbt die Empathie für den anderen ab.
Ganz genau. Deshalb ist die Wortwahl des Autors hier auch so präzise, wenn er sagt, doch sucht man einen Kompromiss. Man muss ihn suchen.
Es ist ein aktiver Vorgang.
Richtig. Ein guter Kompromiss liegt nicht einfach leuchtend und völlig offensichtlich auf dem Tisch rum. Es ist kein Geschenk. Ihn zu finden, das bedeutet kognitive Schwerarbeit.
Ja.
Es erfordert, den eigenen Stolz herunterzuschlucken, mal die Perspektive zu wechseln und sich eben die Hände schmutzig zu machen, solange der Streit überhaupt noch verhandelbar ist.
Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Handwerk, ne? Passenderweise kommt dieses Gedicht ja auch aus der Versschmiede. Man schmiedet das Eisen, solange es heiß ist, oder man formt den Beton, solange er eben noch feucht ist.
Genau so ist es.
Aber lass uns noch auf das ganz große Finale schauen, dieses Versprechen ganz am Ende des Textes. Winkler schließt ja mit, dann wird die Liebe nichts gefährden. Und das finde ich total faszinierend formuliert.
Warum genau?
Naja, er behauptet ja an keiner Stelle, dass durch diesen gefundenen Kompromiss der eigentliche Streit irgendwie magisch in Luft aufgelöst wird.
Nee, das wäre ja auch wieder völlig naiv. Es gibt nun mal Probleme in Beziehungen, die lassen sich nicht in 5 Minuten lösen. Manchmal geht man zwar einen Kompromiss ein, aber der Ärger brodelt vielleicht noch so ein bisschen nach.
Ja, das kennt man ja.
Die Differenz in der Sache, die bleibt unter Umständen sogar bestehen.
Genau. Was der Text stattdessen tut, ist, eine ganz klare Trennlinie zu ziehen. Er trennt diesen alltäglichen Konflikt vom existenziellen Kern der Beziehung.
Mhm.
Er sagt quasi, der Kompromiss schützt die Liebe. Wenn man sich an die Regel hält und den Beton nicht aushärten lässt, dann mag es zwar im Wohnzimmer der Beziehung manchmal ordentlich brennen, aber das Haus selbst, das stürzt nicht ein.
Ein super Bild, ja.
Die Liebe wird da als so eine übergeordnete Instanz betrachtet, die durch den Kompromiss wie durch so eine Art Brandschutzmauer vor diesem Feuer des Alltagsärgers abgeschirmt wird.
In der Psychologie nennen wir das die Fähigkeit zur emotionalen Segmentierung.
Okay.
Also zu wissen, wir streiten gerade massiv, ich bin extrem wütend auf dich, aber unsere fundamentale Verbindung, die steht hier gerade nicht zur Disposition. Die Liebe ist nicht in Gefahr, nur weil wir uns über Geld oder über den Haushalt ärgern.
Ja. Das gibt extrem viel Sicherheit.
Diese Sicherheit, die entsteht aber eben nur, wenn beide wissen, dass der andere auch bereit ist, sich durch diesen feuchten Beton zu wühlen, um den Kompromiss überhaupt zu suchen.
Okay. Wow. Also, was bedeutet das nun alles für uns, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und diese 8 kurzen Zeilen in ihrer Gesamtheit betrachten? Das ist ja fast schon einschüchternd, wie viel architektonische Tiefe da eigentlich drin steckt.
Definitiv.
Wir haben heute verstanden, dass das große Glück kein plötzliches Wunder ist, sondern das Geduldige, dieses kumulative Ergebnis von ganz unscheinbaren täglichen Kleinigkeiten. Der emotionale Zinseszins, der Vertrauen aufbaut.
Und wir haben gesehen, wie essentiell es ist, romantische Illusionen schon sehr frühzeitig durch einen ganz radikalen Realismus zu erden.
Mhm.
Das bewusste Akzeptieren von unausweichlichem Stress und Ärger, das ist ja keine Schwarzmalerei. Das ist psychologische Inokulation. Es ist einfach der beste Schutzschild gegen Enttäuschung.
Ja. Und wir haben die Notwendigkeit von sofortigem, handfesten Konfliktmanagement ergründet. Also die absolute Pflicht, niemals zuzulassen, dass dieser Konfliktbeton aushärtet. Die Bereitschaft, echt die Ärmel hochzukrempeln und den Kompromiss aktiv zu suchen, um die Liebe als Fundament eben vor Rissen zu bewahren. Das ist wirklich ein meisterhafter Bauplan für das echte Leben. ganz weit weg von diesen kutschenweißen Tauben und Hollywood-Schwüren.
Eine erfolgreiche Beziehung zeichnet sich am Ende des Tages eben nicht durch das Fehlen von Problemen aus, sondern durch die permanente, fast schon routinierte Meisterschaft in deren Bewältigung.
Schön gesagt.
Es ist die Balance aus täglicher Wertschätzung und unermüdlicher Verhandlungsbereitschaft.
Das ist ein harter, aber irgendwie auch ein unglaublich befreiender Gedanke, finde ich. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser tiefgehenden Analyse angekommen.
Ging schnell heute.
Ja, aber wir wollen dich, unseren Zuhörern, natürlich nicht einfach so entlassen. Wenn man das Konzept von diesem Gedicht nämlich auf die Spitze treibt, dann tut sich da eine total faszinierende Reibungsfläche auf, über die man noch sehr, sehr lange nachdenken kann. Der Text etabliert ja zwei ganz klare Säulen. Erstens, das Glück entsteht aus der täglichen Freude an den schönen Kleinigkeiten. Zweitens, um die Liebe vor dem garantierten Ärger zu schützen, müssen wir ständig Kompromisse schließen.
Und ein Kompromiss ist per Definition ja immer ein Verzicht.
Ja, eben.
Man gibt einen Teil seiner eigenen Position, seiner eigenen Wünsche auf, um sich in der Mitte zu treffen. Es ist eine Form der Anpassung und die kostet Energie.
Genau das ist das Paradoxon. Wenn das pure Überleben der Liebe davon abhängt, dass wir ständig unseren Stolz schlucken und Kompromisse suchen, ab welchem Punkt wird denn diese schiere Masse an Kompromissen selbst zu etwas, das uns schleichend kaputt macht?
Eine sehr gute Frage.
Wann wird der Kompromiss, der doch eigentlich als Brandschutzmauer dienen soll, so dominant, dass er anfängt, genau diese Unbeschwerten, diese schönen Kleinigkeiten zu erdrücken, die uns laut Zeile 1 doch überhaupt erst das tägliche Glück bringen?
Wenn der Schutzmechanismus zum Problem wird, ja.
Exakt. Kann der reine Überlebensmechanismus einer Beziehung irgendwann so viel Raum einnehmen, dass er das Fundament der Freude einfach aushöhlt? Wo verläuft da die Grenze zwischen einem rettenden Kompromiss und einer Selbstaufgabe, die das Konto der Alltagsfreude dann restlos plündert?
Das ist wirklich ein schmaler Grat.
Absolut. Und das ist ein Gedanke, den du beim nächsten unvermeidlichen Streit gerne mal im Hinterkopf behalten kannst, während du versuchst, diesen metaphorischen Beton am Aushärten zu hindern. Lass dir das einfach mal durch den Kopf gehen. Wir hören uns beim nächsten Mal.